Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute Normalität wieder die Norm. Queere Bewegungen zwischen Verfolgung und Emanzipation.
Wie reiht sich die Tat aus Münster in die anhaltende Gewalt gegen trans- und queere Menschen ein und wie wird in Münster an Malte gedacht?
Fragt ein Reporter von Radio Korax nach dem Mord an der Transperson Malte C. Malte wurde im August 2022 am Rande des Christopher Street Day in Münster von einem Mann zu Tode geprügelt. Er hatte sich schützend vor mehrere Frauen gestellt, die vom Täter als lesbische Huren beschimpft wurden.
Malte ist eines von vielen Opfern queerfeindlicher Gewalt. Laut eines Artikels der Süddeutschen Zeitung vom 7. März 2023 haben sich die Straftaten gegen Personen aus der LGBTQI-Bewegung in Bayern zwischen 2010 und 2021 versiebenfacht. Laut einer parlamentarischen Anfrage der Grünen ist im Jahr 2022 in 88 Fällen zu queerfeindlichen Straftaten ermittelt worden. Die Vorwürfe hierbei: Volksverhetzung, Körperverletzung, Raub, Nötigung und Sachbeschädigung.
Gewiss, die Zunahme der Straftaten ist auch eine Folge der größeren Sichtbarkeit der queeren Bewegung in den letzten Jahren. Um für ihre Rechte einzutreten, haben sich auch in Bayern zahlreiche zivilgesellschaftliche Initiativen und Selbstorganisationen auf lokaler und regionaler Ebene gegründet. Doch diese beklagen fehlende Unterstützung von der Politik in Form von Beschwerdestellen, ausgebildeten AnsprechpartnerInnen in den Städten und Kommunen. Sie fordern zudem Bildungsprogramme bei Polizei und Justiz sowie Aufklärungsarbeit in den Schulen.
Auch heute äußern sich AnhängerInnen der völkischen Rechten immer wieder queer- und homofeindlich. Ihrer Ansicht nach sei das deutsche Volk in seiner Existenz elementar bedroht. Durch Masseneinwanderung und steigende Zahlen Homosexueller, die einen Geburtenrückgang zu verantworten hätten. Doch auch innerhalb der breiten politischen Linken sind immer wieder queerfeindliche Positionen und Stimmen zu vernehmen, die diesen Menschen ein Übermaß an Selbstbezug und Emotionalisierung vorwerfen und sie deshalb aus dem politischen Diskurs ausschließen möchten.
Die Geschichte der LGBTQI-Bewegung gehört zweifelsohne zur Geschichte der sozialen Bewegungen, die sich von der Basis organisierte und bestehende Verhältnisse umzustoßen versuchte. Es gibt in Deutschland, dem damaligen Deutschen Reich, eine lange Tradition der homosexuellen Bewegung. Sie war seit Mitte des 19. Jahrhunderts weltweit die erste, die sich gegen die Kriminalisierung der eigenen sexuellen Orientierung wandte. Unterstützung fand die Bewegung bei der Sozialdemokratischen Partei. Sie war die einzige, die die Abschaffung des Paragraphen 175 forderte, der Homosexualität unter Strafe stellte.
1901 veröffentlichte das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee Berlin eine Aufklärungsschrift über das dritte Geschlecht, womit auch heute noch zum Teil intergeschlechtliche Menschen bezeichnet werden. Es heißt dort:
Wer diese Schrift liest, wird erkennen, dass es sich um die Beseitigung einer schweren Ungerechtigkeit gegen anders geartete Menschen handelt. Dem Publikum darf es nicht vorenthalten bleiben, dass die Menge der konträr Geborenen viel zu groß ist. Es gibt sie in den allerhöchsten und niedersten Bevölkerungsschichten, in den Großstädten wie auf dem Dorfe. Die Liebe zum eigenen Geschlecht kann ebenso zart und edel sein wie die zum anderen Geschlecht, von der sie nur in der Richtung, jedoch nicht in der Art unterschieden ist.
In der Weimarer Republik war der Sexualforscher Magnus Hirschfeld eine herausragende Persönlichkeit. Er gründete das Berliner Institut für Sexualwissenschaft und nahm eine weltweit führende Rolle in der Forschung und Beratung bei Sexualfragen ein. Das über die Abschaffung des Paragraphen 175 Strafgesetzbuch weitläufiger als noch im Kaiserreich in der ersten deutschen Demokratie diskutiert wurde, ist auch auf die Prominenz Hirschfelds zurückzuführen.
Hirschfeld erteilte antifeministischen Tendenzen, die sich in der homosexuellen Emanzipation breitmachten, eine klare Absage. Als Herausgeber des Jahrbuchs für sexuelle Zwischenstufen und als Forscher zu Formen der Transsexualität tätigte Hirschfeld Geschlechtsumwandlungen an Personen, die zu ihm in das Institut kamen.
Mit der Machtübernahme zerstörten nationalsozialistische Studenten das Institut Hirschfelds. Die Bücher seiner Bibliothek verbrannten sie. Hirschfeld selbst war bereits in den 1920er Jahren Opfer körperlicher Angriffe geworden. Mit dem Erstarken des Nationalsozialismus auch in den Parlamenten verließ er Deutschland 1931 in Richtung USA. Er hielt in den folgenden Jahren bis zu seinem natürlichen Tod 1935 Vorträge in Frankreich und veröffentlichte eine Schrift Wider die nationalsozialistische Rassenlehre. Deutschen Boden betrat er seit 1931 nie wieder.
Uschi Unsinn, Transperson, Grünen-Politikerin und Bürgerrechtlerin, mittlerweile leider viel zu früh verstorben, initiierte gemeinsam mit anderen queeren Personen einen zentralen Informations- und Gedenkort am Nürnberger Frauentorgraben. In einem Interview erklärt sie die Beweggründe für die Benennung des Platzes nach Magnus Hirschfeld im Jahr 2019.
Magnus Hirschfeld war Sexualwissenschaftler, Mediziner und hat sich eben für die Abschaffung des Paragraphen 175 eingesetzt in Berlin, hatte das Institut für Sexualwissenschaften gegründet und das wissenschaftlich-humanitäre Komitee ins Leben gerufen. Im Sexualwissenschaftlichen Institut hat er übrigens auch die erste geschlechtsangleichende OP einer Transperson von Lilly Elbe durchgeführt. Und im wissenschaftlich-humanitären Komitee gab es eben auch in diesen Gremien unter anderem Lesben, zum Beispiel Johanna Elberskirchen. Also er war schon queer aufgestellt, auch wenn er selber schwuler Mann war und Jude. Und das ist ihm dann eben beides zum Verhängnis geworden. 1933 wurde das Sexualwissenschaftliche Institut gestürmt, die Bibliothek vernichtet. Er war zu der Zeit auf Auslandsreise und kam dann nicht mehr zurück. 1934 nach Nizza emigriert und 1935 dort eben verstorben. Letztendlich sind wir dann bei dem Namen Magnus Hirschfeld hängen geblieben, weil Magnus Hirschfeld nach Nürnberg Beziehungen hatte. Er war auch in Nürnberg zu Vorträgen, hat in Nürnberg Sigmund Freud kennengelernt auf einer seiner Vortragsreisen. Und deswegen, es gibt einen Bezug zu Nürnberg. Haben wir das so angeregt bei der Stadt Nürnberg, haben das so beantragt. Dem wurde dann auch stattgegeben.
Die Verfolgung queerer Menschen erreichte im Nationalsozialismus einen traurigen Höhepunkt. Die TäterInnen agierten aus einem homophoben, frauenfeindlichen, antisemitischen und rassistischen Weltbild. So verkündete der Reichsminister des Innern Wilhelm Frick, der später an dem Erlass des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses beteiligt war:
Wir, die NSDAP, sind der Ansicht, dass diese Leute des Paragraph 175 mit aller Schärfe verfolgt werden müssen, weil solche Laster zum Untergang des deutschen Volkes führen müssen. Natürlich sind es Juden, die auch hier wieder führend und bahnbrechend wirken, wie er überhaupt die ganze jüdische Moral, das deutsche Volk, geradezu verwüstet.
So die Aussage vom NS-Reichsminister. Michael Glas vom queeren Verein Fliederlich in Nürnberg sieht folgende Punkte für die Verfolgung als ursächlich an.
Naja, es ging letztendlich um den Punkt Männlichkeit, Ariertum. Es ging um den Erhalt, die Fortpflanzung, ja, des Volkes. Das hat einfach alles in dem Fall nicht gepasst, weil wir wissen ja, schwule Männer vor allen Dingen jetzt sind halt weichliche Tunten, die man also nicht zum Krieg führen gebrauchen kann, noch nicht mal zum Fußball. Ja, es war jetzt ein bisschen flapsig, muss ich zugeben. Nee, also das war letztendlich einfach so dieses Rollenklischee Mann, Frau. Und da haben eben weder Schwule noch Lesben reingepasst und wurden von daher abgelehnt.
Unter der nationalsozialistischen Herrschaft wurde der Paragraph 175 erheblich verschärft. Die eugenischen RassenmedizinerInnen bedrohten vor allem homosexuelle Männer. Die zentrale Direktive der Verfolgung lag in der 1936 in einem Geheimerlass Heinrich Himmlers gegründeten Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und Abtreibung. Diese speicherte allein bis 1940 Daten von 41.000 wegen Homosexualität verurteilten oder verdächtigten Männern. Tausende Schwule wurden in Konzentrationslager gesperrt. Sie besaßen statistisch nach den als jüdisch gelesenen Menschen die geringsten Überlebenschancen.
Heinz Heger veröffentlichte 1972 seine Erinnerungen über die Inhaftierung im ehemaligen Konzentrationslager Flossenbürg.
Wir, die Schwulen, wurden zu Arbeitsgruppen von 12 bis 15 Mann zusammengestellt und in die Granitsteinbrüche gebracht. Hier wurden die Quader und Steinblöcke für Hitlers Großbauten, für Autobahnen und dergleichen bearbeitet. Die Arbeit war eine äußerst schwere, zu der nur Juden und wir Homosexuellen abkommandiert wurden. Viele Tote forderten die Steinbrüche durch die große Zahl von Arbeitsunfällen, die von der SS und den Kapos meist absichtlich herbeigeführt wurden. Welcher Autofahrer weiß schon, dass an jedem Granitsandstein, der die Autobahn einsäumt, Blut von unschuldigen Menschen klebt? Zu gerne hüllt man heute in den 70er Jahren über all diese Dinge den Mantel des Schweigens.
Die Befreiung vom Nationalsozialismus galt 1945 nicht für alle Menschen gleichermaßen. Der durch die Nationalsozialisten verschärfte Paragraph 175 blieb in dieser Form bis 1969 bestehen. Eine Anerkennung der an den Menschen verübten Verbrechen blieb weiterhin aus. Ganz im Gegenteil, führte man neben Gefängnisstrafen für Homosexuelle weiterhin in Fortsetzung medizinischer Versuche der Nazis Kastrationen und Operationen am Gehirn durch. Zeitschriften oder lokale Treffpunkte von Homosexuellen wurden durch Gerichte ebenso strengstens verboten. Michael Glas bringt das auf den Punkt.
Für die schwulen Männer vor allen Dingen, aber auch für lesbische Frauen war das Jahr 45 kein Jahr der Befreiung. Es gab keine Entschädigungen, es gab keine Rehabilitation, wie auch immer. Ganz im Gegenteil, der Paragraph wurde in der nationalsozialistischen Fassung ins Strafrecht der Bundesrepublik übernommen. Das heißt, vor allen Dingen schwule Männer waren weiterhin mit bis zu 5 Jahren Gefängnis bedroht, wenn sie entdeckt wurden. Sie wurden weiter kriminalisiert und verfolgt. Und es wurde auch ordentlich von der Sittenpolizei rumgeschnüffelt, wenn ein Verdacht bestand.
Was bedeutete das für den Alltag von schwulen Männern?
Ja, es war ein bedrückendes Leben schlichtweg. Also ich meine, man musste weiterhin genauso wie in der NS-Zeit sehr versteckt leben. Die ganzen anonymen Treffpunkte, Parks, öffentliche Toiletten, was dann auch schwulen Männern ja immer wieder vorgeworfen wird, dass sie sich da treffen. Aber die existierten weiter, anders ging es ja schlichtweg nicht. Man war ja kriminell. Wer homosexuell war, war kriminell. Punkt. Wer schwul war, war kriminell.
Noch 1962 legte das von der CDU-CSU geführte Bundesjustizministerium einen Gesetzesentwurf für eine weitere Verschärfung des Paragraphen 175 vor. In der Begründung heißt es auszugsweise:
Die Reinheit und Gesundheit des Geschlechtslebens ist eine wichtige Voraussetzung für den Bestand des Volkes und die Bewahrung der natürlichen Lebensordnung. Wo die gleichgeschlechtliche Unzucht um sich gegriffen hat, war die Entartung des Volkes und der Verfall seiner sittlichen Kräfte die Folge. Schon unter der Herrschaft des geltenden Rechts ist das Bestreben homosexueller Gruppen wirksam geworden, durch gegenseitige Hilfestellung in öffentliche Einrichtungen einzudringen und sie planmäßig zu beherrschen.
Wobei hier auch noch angeführt wurde, ja, dass das Strafrecht hier eine sittenbildende Kraft aufs Volk ausüben sollte, um eben Homosexualität möglichst zu verhindern.
Erst 1994 glich Deutschland als eines der letzten Europas das Rechtssystem an und strich den Paragraphen 175. In der DDR wurde der Paragraph zwar auch nicht gänzlich abgeschafft, jedoch die Weimarer Variante bereits in den 1950er Jahren eingeführt und Homosexualität damit weitaus weniger streng verfolgt als in der BRD.
In den 1970er Jahren entwickelte sich eine homosexuelle Bewegung, die ihren gegenwärtigen Kampf auf Anerkennung über die nationalsozialistische Vergangenheit legitimierte. Zunächst gründete sich als größte Selbstorganisation die Homosexuelle Aktion West-Berlin, kurz HAW. Sie widmete den rosa Winkel als Symbol des Kampfes um.
Wenn wir hier einen Bericht aus einem KZ bringen, so nicht nur, um der Männer mit dem rosa Winkel zu gedenken, uns ihr Leiden in Erinnerung zu rufen, sondern auch als Aufforderung, über die Ursachen von Unterdrückung nachzudenken.
In den 1980er Jahren gründeten sich weitere Gruppen wie die Schwule Aktion Köln, SAK, die Gay Liberation Front, GAF. Sie suchten bewusst die Öffentlichkeit und zeigten sich deutlich sichtbar in der Gesellschaft. Sie schlossen sich zunächst vor allem größeren Demonstrationen der VVN-BDA an, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der AntifaschistInnen. Sie stellten einen eigenen Block, wie zum Beispiel bei einer Demonstration von 30.000 Menschen in Berlin, bei der ein komplettes Verbot von Vereinigungen ehemaliger SS-Kämpfer gefordert wurde.
Die Identität dieser Gruppen gründete sich auf dem gemeinsamen Verfolgungsschicksal. Auch diejenigen eigneten sich Traumata an, die vom Nationalsozialismus direkt oder indirekt nicht betroffen waren. Enge Kontakte ergaben sich auch zur Frauenbewegung jener Zeit.
Die Homosexuelle Aktion West-Berlin besaß sogar eine eigene Frauengruppe, die den Kampf der Homosexuellen für die Abschaffung des Paragraphen 175 mit dem Kampf für die Abschaffung des Paragraphen 218 verband, der Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stellte. In einem Flugblatt von 1974 heißt es:
Frauen, wenn ihr meint, der Paragraph 218 ginge schwule Frauen nichts an, dann irrt ihr euch gewaltig. Warum bestimmt sie nicht selber, ob und wann sie ein Kind haben will? Warum muss man sich stets als potenzielle Mutter verhalten? Warum darf sie infolgedessen ihre Sexualität nicht ausleben? Warum sagt man ihr nach, sie habe keine und wenn, dann nur für den Mann? Die Antwort ist einfach. Nur der Mann hat das Recht. Die Rolle, die immer noch von der Frau gefordert wird, entspricht dem männlichen Uraltideal. Der Frau als Haus- und Gebärmutter, als billige Arbeitskraft. Entzieht sie sich diesen Zwängen, indem sie ab- oder sogar es mit Frauen treibt, bedroht sie die männliche Herrschaft und wird versteckt oder offen bestraft. Wehrt euch endlich, Frauen!
Die Homosexuellenbewegung war in den folgenden Jahrzehnten nie homogen. So lehnte zum Beispiel der Lesben- und Schwulenverband Deutschland das Symbol des Rosa Winkels als kämpferisches Symbol bei einer Gedenkveranstaltung zum 50. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Sachsenhausen ab.
Transpersonen fühlten sich in diesen Gruppen selten ausreichend repräsentiert. Sie kämpften gegen das Macho-Gehabe alter KPDler an, die sich über bürgerrechtliche Forderungen Homosexueller lustig machten. Andere Homosexuelle wiederum sahen die historische Bezugnahme zu einer NS-Opfergruppe nicht als geeignete Narration des eigenen Verständnisses an. Die Bewegung war dennoch wichtig für die Bürgerrechtsarbeit der Homosexuellen.
Sie bereitete die Wege bis zur Abschaffung des Paragraphen 175 vor und leistete eine wichtige Aufarbeitung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, so auch in Nürnberg.
Wie andernorts setzte sich auch hier der zivilgesellschaftlich gegründete Verein Fliederlich e.V. als soziale Anlaufstelle seit 1978 für die Rechte queerer Menschen ein. Darunter zählte auch das Engagement für eine Einbindung des Gedenkens an die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus in den Kanon bundesdeutscher Erinnerungskultur.
Erst 2023 stand der im Jahr 1997 allgemein eingeführte Holocaust-Gedenktag im Deutschen Bundestag im Zeichen der Erinnerung an queere Personen. Schon Jahre vorher appellierte die jüdische Holocaust-Überlebende Rosette Katz in ihren Gedenkreden immer wieder daran, keine Opfergruppe des Nationalsozialismus außer Acht zu lassen und meinte dabei auch explizit die Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt worden waren.
In Nürnberg hatte Jürgen Wolf, ehemaliger Grünenstadtrat und Schwulenaktivist, die Idee eines zentralen Gedenkortes an die Stadt Nürnberg herangetragen. 2013 wurde eine Edelstahlstele als Informations- und Erinnerungsort eingeweiht, die auf Stadtratsbeschluss im einheitlichen Stil in Anlehnung an die Tafeln des Geländeinformationssystems Reichsparteitagsgelände zu gestalten war. Michael Glas erklärt die Wahl des Standortes für die Gedenkstele am Magnus-Hirschfeld-Platz mit seiner historischen Bedeutung.
Die steht hier, weil dieser Ort auch in der Nazizeit, im Nationalsozialismus, ein allerdings heimlicher Treffpunkt von homosexuellen Männern war. Man konnte hier, ja, ich meine, also es musste natürlich alles heimlich bleiben, man riskierte ja Haftstrafen. Man hat sich in dem Zusammenhang dann auch völlig anonym verhalten. Also es war auch ein anonymer Treffpunkt, beziehungsweise hatte irgendwelche Decknamen. Meistens weibliche, aber nicht aus Spaß an der Freude, sondern einfach, wenn jemand verhaftet wurde, dass er keine Namen und Adressen weitergeben konnte. Dieser Treffpunkt war hier an diesem Ort. Das ist der eine Punkt, warum die Gedenkstele hier steht. Der andere Punkt, sie ist insgesamt in diesem ganzen Gedenkstelen, in der Reihe, die hier ja auch schon steht von Sinti und Roma etc. über die Stele für die Rassegesetze bei der AOK. Und weil, Stichpunkt AOK, an der Stelle stand ja das Gebäude vom Industrie- und Kulturverein. Da wurde 1935 zusammen mit den Rassegesetzen dann auch die Verschärfung des 175 veröffentlicht.
Ein individuelles Gedenken ist 2015 durch ein Pflanzenbeet und einen Gedenkstein mit dem rosa Winkel manifestiert worden. In den Jahren 2017 und 2018 hat der Verein Fliederlich e.V. mit Hilfe des Historikers Dr. Gemählich einzelne Opferbiografien recherchiert, die insgesamt 12 Stolpersteine in Nürnberg bekommen haben.
Außerdem steht seit 2014 neben der Stele eine Terrakottakugel für während des Nationalsozialismus verfolgte lesbische Frauen. Anders als für Schwule gab es keine nationalsozialistischen Gesetze, auf die sich die TäterInnen bei der Verfolgung und Ermordung stützten. Jedoch sind aus Zeitzeuginnen-Aussagen einzelne Schicksale bekannt. Frauen wurden auch aufgrund ihrer lesbischen Sexualität in Konzentrationslagern inhaftiert oder im Alltag verfolgt. Uschi Unsinn erklärt, wieso sich der Verein für ein Gedenken auch an lesbische Verfolgte eingesetzt hat.
Es gibt eine Initiative von Feministinnen und Lesben, die irgendwann in Basketballgröße eine Terrakotta-Steinkugel anfertigen ließen für die lesbischen Frauen im KZ Ravensbrück. Und das KZ Ravensbrück hat die Kugel bis heute nicht stehen. Die darf da nicht stehen, weil es ja keinen Urteilsgrund gab, lesbisch zu sein, sondern man die Frauen ja unter den Vorwand der Prostitution, der Asozialität oder Kriminalität verurteilt. Und deswegen ist man nicht nachzuvollziehen, warum die oft verurteilt wurden. Oder man weiß es von etlichen Lesben, aber man weiß es eben nicht. Im KZ Flossenbürg soll es auch ein Lesbe gegeben haben, aber da gibt es eine einzige Quelle, dass eine lesbische Frau im Lagerbordell gearbeitet hat. Da gibt es aber eben nur eine Quelle von dem Überlebenden. Es ist ein schwieriges Thema, das ist richtig, aber wir wissen, dass es diese Verfolgung gab. Und man hat auch später hat man Zeitzeugenberichte gesammelt. Also es ist belegt, dass es diese Opfer gab, diese Opfergruppe gab der lesbischen Frauen. Und nachdem in Ravensbrück diese Kugel eben nicht stehen durfte, habe ich beschlossen, wir fangen an mit dieser Benefizveranstaltung, den Grundstock zu legen für eine Gedenkkugel für die lesbischen Opfer im Nationalsozialismus. Und es ging dann auch ratzfatz und 2019 wurde diese Kugel eben am Magnus-Hirschfeld-Platz installiert.
Nach der Setzung der Kugel im Jahr 2019 wurde ein Jahr später der Platz dann im Gesamten noch einmal aufgewertet und neu gestaltet. Hierbei wurde auch eine Sitzbank in Regenbogenfarben der Öffentlichkeit übergeben. 2021 legte erstmalig der Oberbürgermeister einen Kranz nieder. Eine offizielle Anerkennung, auf die der Verein über Jahre hinweg hingearbeitet hat, die aber nicht das meisterhafte Ende einer Aufarbeitung sein soll, welche Gefahr läuft zu erstarren.
Und wir sind da dran, wir entwickeln uns. Wie gesagt, es gibt zwei Stolpersteine, es gibt jetzt dann auch, oder es gibt seit letztes Jahr eine Stele im KZ Flossenbürg für die homosexuellen Opfer. Wir bleiben dran und mal schauen, wie sich der Platz noch weiterhin entwickelt. Er wird gut frequentiert. Wir haben zum CSD eine Veranstaltung. Wir haben den 17.05. Der Transgender Day of Visibility im Oktober findet dort statt. Letztes Jahr der Tag der Bisexuellen hat stattgefunden. Heuer auch der Tag der lesbischen Sichtbarkeit und der Tag der Transsichtbarkeit. Also der Platz wird vielfältig genutzt.
Wie Erinnerungskultur weiter aktiv und kritisch ausgestaltet werden kann, legt Uschi Unsinn am Beispiel von Straßennamen dar.
Der war da erst 1-2 Jahre verstorben und wir haben das für zu früh erachtet, den Platz nach ihm zu benennen. Jetzt sind wir ja wieder dabei in der Diskussion, auch im Stadtrat, weil wir kriegen ja neue Stadtviertel. Wir kriegen die Brunnecker Straße neu, also dieses Arbeitsviertel Neulichtenhof, wo die auch die Technische Universität entsteht. Wir kriegen in Thon, wo die Wendeschleife der Straßenbahn war, neue Stadtviertel. Kleinere Stadtviertel, es stehen ständig neue Dinge, Wohnviertel, und da müssen wir halt schauen, wie wir diese Straßennamen vergeben. Und das, was mich am meisten stört, ist, dass oft Straßennamen sind, die nicht erklären, warum sie so heißen, warum, was hat diese Person getan oder warum hat es diese Person verdient, dass ein Platz, eine Straße nach dieser Person benannt ist. Und das ist etwas, was ich finde, was ganz wichtig ist, was man auch aufarbeiten muss. Dann gibt es viele, viele Straßennamen, die heute nicht mehr gerechtfertigt sind, dass sie nach Personen benannt wurden, Kolonial, Weltherren, wie auch immer, oder auch Krieger im Ersten Weltkrieg, irgendwelche Generäle. Ich meine, ich finde es auch etwas fragwürdig, dass wir in Nürnberg eine Franz-Josef-Strauß-Brücke haben. Ich finde, das brauchen wir auch nicht unbedingt. Hammer, aber ich denke, dass wir Straßennamen brauchen, dass wir es ausgewogen brauchen nach Frauen und Männer, wo wir gerade dran sind, oder auch nach POC, und vor allem müssen es Persönlichkeiten sein, die oft, oder sollten es meiner Meinung nach Persönlichkeiten sein, die sonst nichts ins Licht der Öffentlichkeit rücken. Ich habe es vorhin ja im Vorgespräch schon gesagt, es gab Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre ein Lokal, wo sich Schwule treffen konnten. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, weil der Paragraph 175 hat ja 1945 nicht aufgehört zu existieren, sondern er existierte ja zwar in abgeschwächter Form, aber immerhin bis 1994. Und es war keine Selbstverständlichkeit, da einfach zu sagen, okay, ich schaffe einen Ort in meiner Kneipe, wo sich Schwule auch treffen können. Zum Beispiel nach solchen Personen eine Straße, einen Platz zu benennen.
Der Magnus-Hirschfeld-Platz ist auch in den letzten 3 Jahren immer wieder ein lebendiger Ort der Sichtbarmachung und des Austauschs verschiedener Vereine, Gruppen und Personen aus der queeren Community gewesen. Nach dem Mord an Malte C. trauerten queere Personen aus Nürnberg im Sommer 2022 an diesem Ort und erhoben ihre Stimme bei einer Demonstration gegen Transfeindlichkeit und Homophobie.
Es zeigt sich einmal mehr, dass Vergangenheit und Gegenwart nicht voneinander zu trennen sind oder im politisch luftleeren Raum stattfinden. So wird auch in Zukunft der Magnus-Hirschfeld-Platz als Ort der Trauer, des Gedenkens, der Begegnung und des politischen Aktivismus, ja auch zum Feiern, einen zentralen Platz in der Nürnberger Stadtgesellschaft einnehmen.
Leo Stöcklein und Nadja Benewitz, Robert Wendland, Inge Hammer und Michael Lieble. Mit Musik von Alex Productions, Jesse Spillane, Holitzner Patreon, Richard Spaceoff, Tim Tay und David Chastain.